Dann beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir auf 2. Chronik 16, die Verse 7 bis 9. 2. Chronik 16, 7 bis 9. Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Davon berichtet die Chronik ein paar Kapitel vorher. Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch unter dieser Verheißung und Zusage dieses neue Jahr anfangen dürfen, ganz getrost und zuversichtlich in dieses neue Jahr hineingehen dürfen. Des Herrn Augen durchstreifen alle Lande, dass du dich mächtig erweist an denen, die zu dir gehören. Dafür sei dir Lob und Dank. Wir danken dir, dass wir das alte vergangene Jahr 2022 auch mit all seinen Beschwernissen, Herausforderungen, manchen Ängsten, Sorgen und Nöten, Krankheit und was jeden Einzelnen von uns auch betroffen haben mag, in deine Hände zurücklegen durften und dass wir aus deinen liebenden Vaterhänden auch dieses neue Jahr entgegennehmen dürfen, im Wissen, du bist bei uns, du schaust auf uns, du stehst uns zur Seite. Und dass das doch auch in diesen Tagen noch möglichst viele, die es vielleicht in ihrem Herzen noch nicht ganz fest begriffen und für sich ganz persönlich angenommen haben, doch begreifend und annehmen und in dieser Verheißung, in dieser Gewissheit auch in diesem Jahr 2023 leben. Das schenke du durch deinen Geist. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir heute 1. Mose 16, Vers 13, die Jahreslosung für unser Jahr 2023, 1. Mose 16, Vers 13. Und sie, nämlich die Hagar, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, die Jahreslosung fürs neue Jahr 2023 steht, also wie wir gesehen haben, in 1. Mose 16, Vers 13, stammt aus dem Mund der ägyptischen Magd Hagar. Dabei ist sie leider, wie das bei den offiziellen Jahreslosungen in den vergangenen Jahren häufiger vorkommt, nicht ganz korrekt wiedergegeben. Nicht direkt falsch, aber auch nicht ganz richtig. Die Formulierung offiziell: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ihr seht, ich habe bewusst als Predigtthema gewählt: Du bist der Gott, der mich sieht. Statt der ein Gott, ich befürchte, dass es absichtlich relativierend so gewählt sein könnte, so als gäbe es noch andere Götter neben diesem, vielleicht auch noch andere, die auf Hagar schauen. Martin Luther hat den hebräischen Text sehr genau übersetzt: Du, Gott, siehst mich. Im Hebräischen nur drei Worte: Ata el Roi. Ata, das ganz betonte im Hebräischen, ganz betonte Du, kommen wir gleich noch drauf. El, Gott, und Roi, siehst mich. Du, Gott, siehst mich. Das ist keine verwässerte Aussage über irgendeinen Gott. Wir sehen Hagar im direkten persönlichen Gespräch mit Gott. Das Du im Hebräischen ganz stark betont, hervorgehoben, ganz persönlich, ganz direkt redet Hagar den einen lebendigen und allmächtigen Gott an. Und so persönlich geht's weiter. Du Gott siehst mich. Was für eine kraftvolle persönliche Begegnung. Die griechische Übersetzung in der Septuaginta formuliert ähnlich wie die offizielle Version der Jahreslosung mit dem einen schon genannten wichtigen Unterschied: Du bist der Gott, der mich sieht. Da steht der bestimmte Artikel. Wenn man sich rein am hebräischen Text orientiert, steht der nicht. Wenn ich es richtig sehe, muss er da aber auch nicht stehen. In Verbindung mit Gott steht in der Regel, wenn ich sehe, im Hebräischen gar kein Artikel, braucht man ja auch nicht, denn es gibt ja nur einen. Wenn ich vom Frank rede, muss ich auch nicht notwendigerweise sagen, der Frank. Es reicht, wenn ich sage, Frank ist gerade Erdbeerkuchen. Außer es gibt gerade mehrere Franks, dann muss ich vielleicht einen bestimmten näher klassifizieren. Deshalb ist der bestimmte Artikel auch im Hebräischen vorausgesetzt und mitgedacht. Es ist der Gott, und in der Septuaginta, circa 200 vor Christus, wurde es dann eben auch im Griechischen direkt so übersetzt, mit bestimmten Artikel. Ganz wichtig, Hagar redet nicht von irgendeinem Gott und nicht mit irgendeinem Gott. Muss ich leider auch manchmal hier wieder die Elberfelder kritisieren, die schon in der nicht revidierten Fassung von 1905 den unbestimmten Artikel hat, im Gegensatz zur Menge, Gute Nachricht von 97. Interessanterweise auch die neueren Versionen von der englischen New International Version und Hoffnung für alle, alle haben den bestimmten Artikel. Die katholische Einheitsübersetzung lässt leider das persönliche Du komplett weg und sagt ansonsten Gott, der nach mir schaut. Komisch, habe mich gefragt, wenn man sich schon am hebräischen Text orientiert, warum lässt dann die katholische Einheitsübersetzung dieses betont im Hebräischen ganz, ganz, ganz hervorgehobene Du weg? Habe mich gefragt, möglicherweise passt diese sehr persönliche Begegnung mit Gott ohne Vermittlung durch einen Papst, Maria und die Heiligen und die römisch-katholische Kirche überhaupt nicht ins offizielle Bild und Selbstverständnis. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Aber es ist manchmal schon spannend und auch aufschlussreich, an so einem Beispiel verschiedene Übersetzungen, auch neuere Übertragungen, miteinander und mit dem Urtext zu vergleichen. Halten wir fest, Hagar redet nicht mit irgendeinem, sondern mit einem ganz bestimmten Gott, mit dem einen Allmächtigen, der sie sieht, der sie ganz persönlich anschaut, der sich ganz persönlich ihr zuwendet, der sich ganz persönlich ihrer Not annimmt. Um die Bedeutung dieser Tatsache zu verstehen, müssen wir in der Geschichte der Hagar zurückblicken. Denn dass dieser lebendige, allmächtige Gott die Hagar ansieht, ist alles andere als selbstverständlich. Deshalb blättern wir zurück. Verschiedene Beteiligte haben mit einer großen Portion wiederholter Sünde diese notvolle Situation heraufbeschworen, in der sich Hagar gerade befindet. Und sie selber war keineswegs unbeteiligt daran. Und trotzdem schaut der Herr hin, voller Gnade und voller Erbarmen. Blättern wir, wie gesagt, zurück und beginnen mit der Frage, wie war die Hagar überhaupt in den Haushalt des Abraham gekommen? Sie war ja eine Ägypterin. Und der Abraham kam ja eigentlich vom Norden von Haran ins verheißene Land. Was tut da eine Ägypterin in seinem Haushalt? Abraham war auf das Wort des Herrn von Haran ins verheißene Land aufgebrochen. Hatte dort in Bethel für den Herrn einen Altar gebaut und anschließend zog er weiter in den Süden. Nach einiger Zeit aber kam eine schwere Hungersnot übers Land, vermutlich infolge einer lang anhaltenden Dürre. Wir sind völlig überrascht. Erderhitzung, Klimakatastrophe, obwohl die Industrialisierung noch gar nicht stattgefunden hat. Sowas aber auch. Jedenfalls beschloss Abraham, mit seinen Herden nach Ägypten zu ziehen. Offensichtlich war Ägypten von dieser Erderhitzung nicht betroffen. Die erste spannende Frage ist schon hier, ob er das eigenmächtig tat oder dafür vom Herrn grünes Licht hatte. Die Bibel lässt diese Frage, soweit ich sehe, offen. Sie sagt weder, dass er den Herrn gefragt hat vor dieser Entscheidung, noch dass der Herr ihm quasi Nein gesagt hat. Bleibt offen. Eindeutig allerdings ist, und das ist der erste eindeutige Fehltritt und die erste eindeutige Sünde in dieser Folge von Katastrophen, wenn man so will, in Folge von Sünde, dass Abraham in dieser Situation nicht wirklich auf den Herrn vertraut. Er meint, mit menschlicher Klugheit die Lage für sich und die Seinen retten zu müssen. Denn als sie sich Ägypten nähern, bekommt Abraham es mit der Angst zu tun. Warum? Offenbar war Sarah, seine Frau, auch im mittlerweile fortgeschrittenen Alter noch höchst attraktiv. Schon spannend, das Altern zog sich damals offensichtlich etwas langsamer hin. Sie war nach 1. Mose 17, Vers 17, 10 Jahre jünger als Abraham. Und Abraham war 75, als er von Haran wegzog. Wie viele Jahre dazwischen vergangen waren, lässt sich nicht genau sagen. Nach 1. Mose 16, 3 waren es auf jeden Fall deutlich weniger als 10 Jahre. Wir können sagen, Sarah war auf jeden Fall etwas älter als 65. Mit 65 immer noch offensichtlich eine überaus attraktive Frau. Und deshalb fürchtete Abraham, wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich töten und dich leben lassen. Und deshalb schlägt er der Sarah vor, so sage doch, du seist meine Schwester. Wir sehen, menschliche Klugheit, menschliche Strategie, menschliche Sünde, menschliche Lüge, statt auf den Herrn zu vertrauen. Und schon geht's abwärts. Das war zwar nicht ganz falsch, diese Aussage, denn Sarah war tatsächlich Abrahams Halbschwester. Wir müssen ja bei den offiziellen Zahlen immer viele, viele Nullen wegstreichen. Die Menschheit war noch nicht so alt, erst wenige Jahrtausende. Und die Gene noch recht intakt offenkundig und Ehen unter nahen Verwandten verbreitet und offenbar ohne nennenswertes Risiko von Erbschäden möglich. Aber die ganze Wahrheit war es halt doch nicht. Und bekanntlich ist auch die halbe Wahrheit eine ganze Lüge. Und die Lüge, deren Vater ja Satan ist, bringt selten Gutes hervor. In der Regel Leid und Elend und so auch hier. Es geschah, wie Abraham befürchtet hatte, die Ägypter sahen die Schönheit von Sarah, die Fürsten der Ägypter priesen ihre Schönheit auch vor dem Pharao und der ließ sie kurzerhand in seinen Harem integrieren. Er ließ sich dabei nicht lumpen, zeigte sich dem Abraham als vermeintlichem Bruder außerordentlich großzügig. 1. Mose 12, 16 berichtet, und da kommen wir jetzt auf die Hagar. Und es ging Abraham gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Also für den Abraham hat sich das Ganze zumindest materiell gelohnt. Dem großzügigen Pharao dagegen ging es nicht so gut. Im nächsten Vers lesen wir aber, der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams willen. Wir wundern uns da vermutlich, schütteln leicht den Kopf, fragen uns, was geht da ab und stellen fest, die Logik des Herrn ist nicht notwendigerweise unsere Logik. Auch ein bedenkenswerter Vorgang. Wir sehen daran auch, und das ist ein ganz großer Trost, liebe Geschwister, und deshalb ist so wichtig, dass jeder von uns weiß, dass er ganz persönlich zum Herrn gehört. Wir sehen daran, was es bedeutet, zum Herrn zu gehören, ganz persönlich und trotz Sünde weiter unter seinem Schutz und Segen zu stehen. Und dass der Herr die Seinen auch trotz schwerer Sünde keineswegs sofort verstößt oder im Regen stehen lässt. Das verharmlost nicht unsere Sünde, damit es da kein Missverständnis gibt, dass wir die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber es zeigt die Treue und die Liebe Gottes zu den Seinen. Wir hätten doch wohl gesagt, wenn hier einer bestraft werden muss, dann ist es doch der Abraham. Der hat doch gelogen, beziehungsweise die Sarah zur Lüge verführt. Der hat doch allen Beteiligten den ganzen Mist eingebrockt. Aber, Und es darf auch uns ein großer Trost sein, liebe Geschwister, die Seinen bleiben die Seinen, trotz manch schwerer Sünde in ihrem Leben. Die Seinen bleiben die Seinen. Abraham hat die Sarah zur Lüge verführt. Er hat selber aktiv maßgeblichen Anteil an dieser Sünde. Er hält sie eine gewisse Zeit lang durch. Wir wissen nicht, wie lange, aber immerhin ist da einiges passiert. In der Zwischenzeit, Pharao und sein Haus werden wegen dieser Sünde des Abraham vom Herrn mit großer Plage bestraft. Abraham fügt durch seine Sünde anderen also schweren Schaden zu. Und trotzdem gehört er zum Herrn. Und trotzdem hält der Herr ihm die Treue. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke an diesem ganzen Vorgang. Und so straft der Herr für uns völlig überraschend, zumindest für mich überraschend, lieber den Pharao, der nicht zu ihm gehört, sondern sich, wenn auch ohne böse Absicht, an den Seinen, die zum Herrn gehören, vergriffen hat. Irgendwie bekommt Pharao schließlich mit, was Sache ist. Er ist völlig zu Recht empört, lässt den Abraham zu sich bringen und wirft ihm vor, warum hast du mir das angetan? Er gibt dem Abraham seine Frau zurück und lässt ihn sicher außer Landes geleiten. Ich denke, dem Abraham wird es eine Lehre gewesen sein, wie seine Sünde so große Not über andere gebracht hat. Ähnliches sehen wir später dann etwa wieder bei David und seinem Ehebruch mit Bathseba. Auch da trifft die Strafe Gottes im wesentlichen Teil andere. David als der Auserwählte geht überraschend knapp an der Strafe vorbei. Den trifft es auch, aber es trifft viele andere. Ganz ähnlicher Grundzug. Und wir sehen, wie der Herr trotz aller Sünde reichlich segnet. Abraham kehrt reicher aus Ägypten zurück, als er hingezogen ist. Genaue Zahlen nennt die Bibel nicht, aber sie sagt, und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Eine große Not und Glaubensherausforderung ist dem Abraham geblieben. Er hat immer noch keinen Sohn und Erben. Den verheißt ihm der Herr zwar nochmal auf sehr eindrückliche Weise und schließt zugleich einen Bund mit ihm, davon berichtet 1. Mose 15, aber wieder begegnen wir gleich darauf dem Kleinglauben Abrahams, der zur nächsten schweren Sünde führt. Denn weitere Zeit zieht ins Land und trotz der erneuerten, bekräftigten Verheißung eines Erben will Sarah nicht schwanger werden. Und da kommt die Einflüsterung Satans durch Sarah. Sie rät voller Kleinglauben ihrem Mann, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Die Kinder der Magd konnten rechtlich durchaus als Kinder ihren Herrin anerkannt werden, sehen wir später auch bei Jakob, den Mägden seiner Ehefrauen Lea und Rahel. Der Vorschlag Sarahs entsprach also durchaus den damaligen Gepflogenheiten, aber eben keineswegs der Verheißung des Herrn. 10 Jahre waren sie mittlerweile im Land Kanaan, Abraham 85, Sarah 75 Jahre alt. Und Abraham ließ sich wieder darauf ein, wieder eine schwere Sünde, die viel Not nach sich zog. Und wir sehen da die Dynamik der Sünde, die sich über einen längeren Zeitraum entfalten kann, sogar über einen sehr langen. Denn wenn wir in die Zukunft dann blicken, was aus den Nachkommen Isaaks und Ismaels dann an Feindschaft sich aufgebaut hat bis auf den heutigen Tag, dann sehen wir die Folgen von Sünde, wie lange die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende durchhalten können. Die Magd, um die es ging, war Hagar, eine ägyptische Magd. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wie kam die da überhaupt hin? Ohne Abrahams Sünde in Ägypten und die Lüge der Sarah, sich als Schwester und nicht als Frau auszugeben, wäre diese Magd Hagar wohl nie in seinen Haushalt gekommen. Denn man hat sie ja als Gegenleistung vom Pharao mit allerlei Vieh etc. gekriegt. Und jetzt setzt sich das Unheil fort. Kaum merkt Hagar, dass sie schwanger geworden ist, wird sie gegenüber ihrer Herrin Sarah hochnäsig und aufmüpfig. denn schließlich ist sie jetzt wer? Sie trägt das Kind Abrahams unter ihrem Herzen. Während Sarah an dieser wichtigen Stelle seit Jahren und Jahrzehnten vollständig versagt hat. Das wog in der damaligen Tradition schwer. Dem Mann einen Sohn und Erben zu gebären, gehörte zu den wichtigsten Aufgaben der Frau, beziehungsweise war, etwas zugespitzt formuliert, ihre wesentliche, wenn nicht einzige Existenzberechtigung gesellschaftlich betrachtet. Weshalb nicht wenige Männer ihre Frauen, wenn sie ihm keinen Sohn und Erben geboren haben, verstießen und sich eine andere Frau genommen haben, was weithin gesellschaftlich meines Wissens akzeptiert war, weil ein Mann braucht einen Erben. Dazu war die Frau da. Also man muss es einfach verstehen, was da auch jetzt innerfamiliär zwischen diesen beiden Frauen abgeht, an Konkurrenzkampf und an Stärkung des Selbstbewusstseins der Hagar. Die also wird hochmütig und aufmüpfig, der Streit zwischen der Herrin und ihrer Magd wird zum Streit in der Ehe. Sarah will ihre Verantwortung nicht wirklich sehen, kommt leider bis heute nicht selten vor. Sie wird gegen Abraham geradezu rachsüchtig. Das Unrecht, das mir zugefügt wurde, treffe dich. Moment mal, war es nicht ihre Idee gewesen, dass Abraham mit der Hagar ein Kind zeugt? Nein, das will Sarah gar nicht sehen. Sie weist durch ihr Verhalten und ihren Vorwurf alle Schuld von sich. Schuld sind nur die anderen, vor allem ihr Mann, der sich auf ihren Vorschlag eingelassen hat. Ja, ihr Männer, es kann gefährlich sein, auf Frauen zu hören. Und tatsächlich bleibt auch vor Gott die Verantwortung an uns hängen. Das ist ganz wichtig. Wir sollten manns genug sein, zu entscheiden, ob die Vorschläge unserer Frauen gut und befolgenswert sind. Das kann ja durchaus auch vorkommen. Es muss ja nicht falsch sein, auf die Frau zu hören. Ja, aber es liegt an uns, vor Gott die Verantwortung zu tragen. Da entlässt uns niemand raus. Also ob wir die Vorschläge der Frauen für gut und befolgenswert erachten oder besser die Finger davon lassen. Abraham hat wieder mal versagt und muss die Suppe auslöffeln. Der Haussegen hängt deutlich schief. Aber er wählt, nächste Sünde, den bequemsten Weg. Er schiebt den schwarzen Peter wieder seiner lieben Frau zu, kennen wir auch schon von Adam und Eva, nicht wahr? Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ja. Also die Frau ist schuld, der Herr ist schuld, der hat sie ihm ja schließlich gegeben, er logischerweise nicht. Abraham sagt, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Geht mich nichts an, ihr Weiber macht es untereinander aus. Anstatt seine Verantwortung als Hausvater wahr und sich die beiden Damen zur Brust zu nehmen, liefert er Hagar völlig der Willkür seiner nun zur Furie gewordenen Frau aus. Die lässt sich nicht lumpen und zahlt der Hagar überreichlich heim, was die ihr angetan hat. Und Hagar ist offenkundig eine sehr stolze Frau, die lässt sich das nicht bieten, sich zu demütigen, sich unter das Los zu beugen, das sie sich selber eingebrockt hat durch ihren Hochmut. Nein, das ist nicht ihre Sache. Sie haut ab. Wir sehen also, eigensinnig, nachdem sie erst ihre Herrin provoziert hat, sich dann unter das, was sie selbst eingebrockt hat, nicht demütigen will, läuft sie davon. Ein Weg ganz ohne Gott. Es ist wichtig, das zu wissen, das zu sehen vom Hintergrund. Deshalb dieser lange Vorspann, das Besondere, dass der Herr trotzdem sieht und da ist. Es ist ein Weg ganz ohne Gott. Und doch ist er da, dieser Gott. Mehr noch, er sucht sie. Wir lesen Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Es ist der Herr selbst, der nach ihr gesucht hat. Der Engel des Herrn wird in der Bibel weithin mit Jahwe selbst gleichgestellt, teilweise von ihm unterschieden. Und die Ausleger sind sich einig, dass der Engel des Herrn Jesus Christus ist, bevor er Mensch wurde und auf die Erde kam. Also kein Geringer als Christus selbst sucht nach Hagar und findet sie. Denn wenn man findet, muss man ja vorher gesucht haben. Sonst wäre das Verb finden falsch. Wir kennen uns übrigens das griechische Verb für finden aus der Anekdote über den berühmten Mathematiker Archimedes. der hat intensiv geforscht an den Gesetzen, Wasserverdrängung und Auftrieb von Körpern, archimedisches Prinzip. Und als er das gefunden hat, entdeckt, nachdem er lange gesucht und geforscht hat, liefert er Anekdote nach, nackt durch die Stadt und rief begeistert: Heureka, Heureka, ich hab's gefunden. Der war völlig außer sich, ja, vor Begeisterung. Genau dieses griechische Verb steht hier: Heuren, Heureka, ich hab's gefunden. Nachdem er lange gesucht und geforscht hat. Deshalb erzähle ich die Geschichte. Sie legt nahe, dass auch der Herr nach Hagar bewusst gesucht, geforscht hat. Wo ist sie geblieben? Wo muss ich mich ihrer annehmen? Und so hat er sie gefunden. In der Wüste, auf dem Weg nach Schur. Schur ist die Wüstengegend zwischen Kanaan und dem Nildelta. Das heißt, sie wollte wieder heim Richtung Ägypten. Sie hatte die Nase voll von Abraham und Sarah und überhaupt von den Wegen Gottes mit ihr und ging ihre eigenen Wege. Nirgends ist gesagt, dass sie Gott um Hilfe angerufen hätte. Vers 11c lesen wir, Schlachter übersetzt, ein bisschen irritierend, würde ich sagen, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Eigentlich geht es aber gar nicht um ihr Jammern, sondern um die Tatsache ihrer Not. Es ist was anderes. Ihr Jammern wäre was Subjektives. Steht nicht da, dass sie wirklich gejammert hat. Noch viel weniger, dass sie den Herrn um Hilfe angerufen hat. Sondern der Text weist auf ihre Not. Luther sagt, Elend, Septuaginta, gibt es wieder mit Erniedrigung. Weil der Herr deine Erniedrigung erhört hat. Der Herr hat ihre Erniedrigung gesehen und ist, ohne dass sie ihn angerufen hätte, von sich aus aktiv geworden und hat sie gesucht und gefunden. Das ist der Punkt. Der Herr hat ihre Not gesehen, ihre Erniedrigung, von sich aus gesucht und gefunden. Erniedrigung, ja, die stolze, hochfahrende Hagar war ganz tief erniedrigt worden. Sie hatte sich über ihre Herrin erheben wollen, aber das Sprichwort sagt bekanntlich, Hochmut kommt vor dem Fall, und tief war sie gefallen, allein und schwanger hockt sie jetzt in der Wüste. Dahin hat diese Kette von Sünden sie gebracht, in diese Erniedrigung. Und in der Lesung haben wir gehört, 2. Chronik 16, Vers 9, des Herrn Augen durchstreifen alle Lande, dass er sich mächtig erweise an denen, die von ganzem Herzen an ihm sind. Ein wunderbares Trostwort, und auf der anderen Seite sehen wir, was ich schon gesagt habe, der Herr hätte sie gar nicht suchen müssen. Denn die Sarah war meilen, die Hagar war meilenweit davon entfernt, von ganzem Herzen ungeteilt beim Herrn zu sein. Die war gerade auf ganz eigenen Wegen. Wir sehen die Größe der Barmherzigkeit Gottes. Trotz einer langen Kette von Sünden, von Eigenwillen, von Stolz, sieht der Herr nach Hagar. Wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge, dann haben sie es alle miteinander doch vollkommen verkackt. Abraham, Sarah und Hagar. Sie haben Gottes Verheißung mit Füßen getreten, sie haben ihm nicht vertraut, sie sind eigene menschliche Wege gegangen. Sarah war rachsüchtig, Hagar von unbeugsamem Hochmut. So haben sie alle sich durch anhaltendes eigenes Verschulden ganz tief in den Schlamassel geritten. Und Hagar ruft noch nicht mal von sich aus zum Herrn. Man wird sagen können, soweit ich sehe, dass sie überhaupt keine persönliche Beziehung zum Herrn hatte. Zumindest ist von einer solchen Beziehung hier nichts erkennbar. Und dennoch sieht der Herr nach ihr. Ziemlich sicher vom gesamtbiblischen Zusammenhang her um Abrahams Willen. Denn zu seinem Haushalt gehört sie, seinen Sohn trägt sie unter ihrem Herzen, und deshalb gehört die Hagar auch unter den Einflussbereich des göttlichen Segens, der auf dem Haus des Abraham liegt. Es ist immer wieder ganz wichtig, habe ich auch in der Taufschrift ausgeführt, wo gläubige Eltern oder auch nur ein gläubiger Elternteil ist, da ist der Einflussbereich des Segens Gottes auf der ganzen Familie. Und das sehen wir hier bei der Hagar überdeutlich. Und wie viel mehr, liebe Geschwister, wenn der Herr die Hagar schon nicht um ihretwillen sucht, weil sie ja gar keine Beziehung zu ihm hat, sondern um Abrahams Willen, wie viel mehr wird sich der Herr denen zuwenden, die zu ihm gehören, auch wenn sie Sünde begangen haben, vielleicht schwere Sünde. Wie viel mehr wird der Herr sich denen zuwenden, wie viel mehr sind und bleiben Menschen unter dem Segen Gottes, die zwar sündigen, Mist machen, aber persönlich zum Herrn gehören. Insbesondere, wenn sie von ihrer Sünde umkehren, was bei der Hagar bisher noch gar nicht der Fall ist. Die hat in diesem Moment noch gar nichts eingesehen. Was für ein Trost und für eine Zusage, liebe Geschwister, auch im Blick aufs neue Jahr. Was mag da alles auf uns zukommen? Angefangen vom Krieg in der Ukraine, den absurden Sanktionen, mit denen unzähligen Ländern und Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden von Menschen, schwerer Schaden zugefügt wird. Wie wird die Lage da wohl weiter eskalieren mit einer mutmaßlichen Offensive Russlands im Januar oder Februar? Und mit all den anderen Themen, mit denen menschenverachtende Massenmächte die Massen vor sich her und ins Elend treiben. Nicht nur in Deutschland, sondern letztlich weltweit. Es könnte einem Angst und Bange werden, wenn man sich das alles vor Augen stellt. Medikamentennotstand, Kliniknotstand, geschlossene Kreissäle und. Chaos, Unfähigkeit, Bösartigkeit, wohin das Auge reicht. Und wir mittendrin. Es könnte einem Angst und Bange werden. Muss es aber nicht, denn der Herr sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Er sieht uns. Er sieht die Herausforderungen, die auch in diesem neuen Jahr 2023 auf uns zukommen. Und er hilft, denn, wir haben es gehört, des Herrn Augen durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich habe schon manchmal gesagt, gehört für mich persönlich zu den schönsten Worten der Heiligen Schrift überhaupt. Und wenn wir uns das immer wieder auch ganz bildlich vor Augen halten, des Herrn Augen durchstreifen alle Lande, die ganze Erde durchstreifen. Da sitzt der allmächtige Gott auf seinem Thron gewissermaßen mit dem Fernglas in der Hand und dann guckt er ganz genau, ja? Guckt er ganz genau, Land für Land, Landkreis für Landkreis, Dorf für Dorf, Haus für Haus, Zimmer für Zimmer, durchstreift alles ganz genau, damit er die sieht, im Blick hat, ihre Not rechtzeitig erkennt, ihnen helfen kann, die zu ihm gehören. Was für ein Bild, was für eine Zusage, um sich an ihnen mächtig zu erweisen. Mitten, wenn wir uns auch vielleicht denen ausgeliefert fühlen, die sich in dieser Welt für mächtig halten und als Mächtige gebärden, er wird sich als der wirklich Mächtige in unserem Leben, in unserer Gemeinde erweisen. Lernen wir dabei von Abraham und Sarah, lernen wir von König Asa, deren großer Fehler war es, auf menschliche Unterstützung und auf menschliche Strategie zu vertrauen, anstatt auf den allmächtigen Gott. Und ich sage schon seit 2015, wir leben in einer Zeit, da ist an der Not, am Wahnsinn, am Bösen, mit menschlicher Kraft, mit menschlicher Strategie nichts mehr zu machen. Mehr denn je sind wir ganz und gar und vollkommen auf den Herrn angewiesen. Mit eigener Kraft haben Abraham, Sarah, Hagar, Asa versucht, die Dinge irgendwie hinzudeichseln, uns ging gewaltig in die Hose. Der Herr fragt den König Asa durch den Propheten Hanani, waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hast. Wir haben auch im neuen Jahr nur eines zu tun, uns von ganzem Herzen auf den Herrn zu verlassen. Es mögen mächtige Feinde anmarschieren. Wir wissen nicht, was dieses Jahr bringt. Es mögen ernste Nöte und große Herausforderungen auf uns zurollen. Aber der Herr wird an unserer Seite sein und die Sache herrlich hinausführen zu unserem Segen und zur Ehre seines heiligen Namens. In diesem Wissen haben wir allen Grund, getrost und gelassen in dieses Jahr zu gehen. Voller Zuversicht und Hoffnung im Vertrauen auf den Herrn, denn er ist der Gott, der uns sieht. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, großer Gott und Vater, wir danken dir für diese wunderbare Zusage, die du uns auch im Rahmen der Jahreslosung für dieses Jahr 2023 gibst. Du bist der Gott, der uns sieht, der mit seinen Augen systematisch die ganze Erde absucht, dass er die Seinen findet, dass er ihre Not sieht, dass ihnen rechtzeitig zur Hilfe eilt. Ja, wir wissen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören, hast du uns zugesagt. Und dass deine Hilfe schon längst auf dem Weg ist, bevor wir überhaupt erkennen, dass wir sie brauchen. So großartig, so liebevoll bist du, Herr. Und dass wir auch am Abraham, an der Sarah, an der Hagar sehen dürfen, dass auch unsere Sünde, auch wenn es schwere Sünde, auch wenn es fortgesetzte Sünde ist, uns keineswegs von deiner Vaterliebe trennt. Noch viel weniger, wenn wir diese Sünde wirklich erkennen, bereuen, hassen und lassen und uns wieder dir zuwenden. Wie bist du doch so unvorstellbar gnädig, voller Liebe und voller Barmherzigkeit und gehst den Menschen nach, der Hagar hinaus in die Wüste, wo sie in ihrem Eigensinn gelaufen ist. Und so geht auch heute mancher Mensch in seinem Eigensinn Wege, von denen er vielleicht weiß, dass sie nicht die deinen sind. Und doch gehst du ihm nach, suchst ihn, findest ihn, bringst ihn zurück, nimmst ihn in deine Arme, Herr. Wir preisen dich dafür und bitten dich auch für unser Volk und Vaterland, Herr, wo so viele ohne dich leben und manche sich einreden, sie hätten irgendeinen Jesus, aber sie haben einen selbstgebastelten, esoterischen, anthroposophischen oder was für einen auch immer, aber nicht den einen, den wahren Jesus der Bibel, dass doch noch viele dich, den wahren Herrn, den einen Gott suchen, finden und sich von dir in die Arme nehmen lassen. Bitten dich auch für dieses neue Jahr 2023, für alle, die auch in unserem Volk und Vaterland, in unserem Staat Verantwortung tragen, von denen in der Regierung, Bundesregierung, Landesregierung, in verschiedenen Ämtern und Behörden, im Militär, bei Polizei, in den Gerichten, im gesamten Justizapparat, auch in den Medien, die eigentlich die vierte Gewalt im Staat sein sollten, keine Hofberichterstattung betreiben, sondern gründliche Recherche, auch Kritik üben, wo es nötig ist, dass doch viele Menschen wieder die Verantwortung wahrnehmen, in die sie auf ihren Posten hineingestellt sind, vor dir, dem lebendigen Gott, zum Wohl unseres Staates handeln, zum Wohl der Menschen, der Bürger, die hier leben, Herr. Das bitten wir dich auch für die anderen Länder der Erde, bitten dich für die Situation in der Ukraine, wo nun fast ein Jahr lang ein unsinniger Krieg tobt, der mit Gewalt erzwungen wurde, herbeigeführt, der mit unsinnigen Lieferungen an Waffen und an Material weiterständig angeheizt, aufrechterhalten wird und finstere Mächte entschlossen sind, notfalls bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen und selber in Sicherheit zu sitzen, Herr. Dass du doch diesem Wahnsinn, diesem unsagbar bösen Einhalt gebietest. Du weißt auch, was hinter den verschiedenen Notständen in unserem Land, hinter diesem angesprochenen Medikamenten, Krankenhausnotstand und steht. Diese Lieferengpässe und so weiter und wie viel davon auch mit böser Absicht künstlich, bewusst inszeniert, herbeigeführt ist, um die Menschen in Not zu führen und zu stürzen. Wir können dich auch da nur bitten, Herr, erbarm dich unser. Wir danken dir, dass wir als diejenigen, die zu dir gehören, wissen dürfen, wir sind auch in diesem Jahr 2023 nicht allein. Du stehst an unserer Seite, du siehst uns, du gehst mit uns und lass uns das jede Stunde, jede Sekunde, jeden Augenblick ganz deutlich vor Augen sein und lass unsere Herzen in tiefer Ruhe und Gelassenheit, in großer Freude und Zuversicht in diesem Wissen sein und dass du uns darin auch Kraft, Vollmacht und Segen schenkst, zu allem, wozu du einen jeden von uns berufen und an welches Werk du uns gestellt hast. Wir preisen dich dafür. Amen. Und beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.